Das klang schon ganz schön kompliziert, aber im wirklichen Leben war es natürlich noch viel komplizierter. Die Autobiografie, die Wirf da abgeliefert hat, ist auch weniger jetzt eine Erzählung, wie da was entstanden ist, sondern es geht eher, sie sagte mal, es ist die Dekonstruktion einer Legende. Also viele Leute kommen zu ihr und sagen, hey Mensch, du bist ja eine Legende. Und das möchte sie mal aus ihrer Perspektive darstellen, weil sich das aus ihrer Perspektive überhaupt nie so angefühlt hat, sondern für sie war das eher eine einzige Aneinanderreihung von Missgeschicken, Versagen, Scheitern, Sachen, die schiefgegangen sind. Und so ähnlich ist das auch sozusagen ihr Einstieg in die Musik. Also sie war immer schon ein ganz, ganz großer Musikfan, hat es aber schwer gehabt, weil es gar nicht so viele weibliche Vorbilder gab. Das hast du ja eben auch schon beschrieben. Also die 60er Jahre und frühen 70er Jahre, wenn Frauen dabei waren, dann meistens im Hintergrund als Sängerinnen oder sie haben den Tee gekocht, während die Platte aufgenommen wurde, oder sie waren die Freundinnen, die zu Hause gewartet haben. Aber dass es Frauenbands, es gab sowas wie die Runaways, damit konnte sich Wirf aber nicht wirklich identifizieren, weil erstens machten die eine sehr männliche Musik, die sahen halt aus wie eine Männerband, bloß waren es halt Frauen. Die sahen so ein bisschen verkleidet aus fast. Und Wirf hat eigentlich ganz lange, hat das sehr schön beschrieben, dass sie ganz lange gedacht hat, sie könnte gar nicht in einer Band sein. Das hat sich dann aber durch ein paar wenige Platten, unter anderem Patti Smith's Horses, geändert und auch dadurch, dass sie die Sex Pistols gesehen hat. Vor allen Dingen eben Johnny Rotten als Sänger, der so ein bisschen androgyn war. Und sie konnte sich damit identifizieren, weil der einen ähnlichen Hintergrund hatte, aus einem ähnlichen Teil Londons stammte. Und da hat sie gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt eine Gitarre. Hat aber trotzdem noch nicht den Schritt gemacht, sich einer Frauenband anzuschließen, sondern eben erstmal eine Band gegründet mit Sid Vicious. Die hatte eigentlich, die Flowers of Romance, hatten mit den Slits eigentlich nichts zu tun. Sid Vicious hat dann aus unerfindlichen Gründen eigentlich plötzlich geglaubt, er sei der Chef der Band, hat Wirf rausgeschmissen und sie musste sich eine neue Band suchen. Und da kamen dann die Slits, die es in anderer Besetzung, da gab es Pam Olliff am Schlagzeug, Tessa Pollitt am Bass und Agap als Sängerin. Da gab es noch eine andere Gitarristin, Kate Corus, die haben die kurzerhand rausgeschmissen und Wirf dann genommen.
Wir hatten jetzt beide mehrmals schon sozusagen das Geschlechterverhältnis im Punk angesprochen. Vielleicht können wir da auch noch einen näheren Blick drauf werfen. In dem Klappentext zu dem Buch von Wirf, da steht drin, dass sie sozusagen schon Riot Girl gewesen ist, bevor das überhaupt diesen Begriff es überhaupt gegeben hat. Ich finde das ganz interessant, sich das anzugucken, was das Geschlechterverhältnis im Punk betrifft, die Rollenbilder, die es da gegeben hat oder das Verhalten, das es da gegeben hat. Weil ich hatte das am Anfang schon gesagt, eigentlich hat ja Punk so das Versprechen, alle gängigen Normen so über den Haufen zu werfen. In dem Fall scheint es jetzt nicht so der Fall gewesen zu sein. Vielleicht ist es trotzdem widersprüchlich, weil es scheint ja für so Leute wie Wirf trotzdem irgendwie ein Versprechen gewesen zu sein, da auch selbst bestimmte Ausdrucksformen zur Verfügung zu haben. Wie würdest du das beschreiben?
Naja, die haben natürlich sehr viel über den Haufen geworfen und konnten aber trotzdem die Welt nicht von einem auf den anderen Tag neu erfinden. Also, was ich vorher gesagt habe, der Anfang der 70er Jahre, das Geschlechterverhältnis Anfang der 70er Jahre, das war im Punk ja natürlich immer noch da. Aber Wirf hat auch beschrieben, dass die Jungs eigentlich auch die Nase voll davon hatten, von diesen ganzen fügsamen, teekochenden Mädchen, die eigentlich, von denen eigentlich fast immer noch verlangt wurde, so ein 50er Jahre Frauenbild zu erfüllen. Das machte auch Jungs keinen Spaß. Deswegen gab es dann natürlich, ja, wahrscheinlich auch noch eine Menge Sexismus. Es gab auch Macho-Bands. Steve Jones hat ja notorisch rumgevögelt, dass sich die Balken gebogen haben. Sowas gab es alles. Aber es gab eben auch schon eine ganze Menge Männer, die das toll fanden, wenn Frauen eine Gitarre in die Hand genommen haben und haben die sehr unterstützt. Also Mick Jones kommt da in Wirfs Buch ziemlich gut weg und überhaupt haben die Clash ja auch die Slits mit auf Tour genommen. Das war auch keinesfalls selbstverständlich und haben sich auch nicht irgendwie davon abbringen lassen, als der Busfahrer, die Hotelmanager und alle gesagt haben, ja okay, diese irren, wilden Punks, wenn es sein muss, nehmen sie die auf, nehmen sie die mit. Aber diese durchgeknallten Mädchen auf gar keinen Fall. Die haben ja den größten Hass auf sich gezogen eigentlich. Wurden auch angegriffen auf der Straße. Ari wurde zweimal mit einem Messer attackiert. Da gibt's auch einige sehr, sehr hässliche Geschichten. Also diese Ablehnung ging wirklich bis ins Physische.
Ich finde es ganz interessant, vielleicht auch noch so ein bisschen zu schauen, wie sich die Slits dann im Laufe der Zeit musikalisch weiterentwickelt haben. Also am Anfang war das Punkrock mit zum Teil sehr schrägen Tönen. Nach diesen frühen Aufnahmen, auch nach diesen John Peel Sessions, die es da gibt, gibt es dann zunehmend einen Einfluss von Dub und Reggae. Und Viv Albertine, die hat ja dann auch zum Beispiel in der Dub-Band New Age Steppers mitgespielt. Kannst du dazu was sagen, wie dieser Dub-Einfluss da zustande kam oder welche Rolle da Dub und Reggae in dieser Szene gespielt haben?
Das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Also die meisten frühen Punks haben ja sehr viel Reggae gehört. Also es gab diesen einen berühmten Club Louises, wo es wohl mehr Soul gab, zu hören gab. Das war ganz wichtig, da sind die tanzen gegangen, weil sie woanders auch gar nicht reingelassen wurden, man sie woanders gar nicht so hat sein lassen, wie sie waren. Und eben das Roxy, was ein ganz, ganz wichtiger Laden war in London, wo viele Bands, frühe Punk-Bands aufgetreten sind. Und wenn dort aufgelegt wurde, hat da sehr häufig Don Letts aufgelegt, der selber Jamaikaner ist und vor allen Dingen Reggae aufgelegt hat, weil man diesen Bombast-Rock, ich will jetzt keine Namen nennen, diesen männlichen Bombast-Rock, dieses schwere, öde, was ja eigentlich auch so den Zustand des Landes und alles das, wogegen man war, ganz gut zusammengefasst hat. Das wollte man natürlich auf gar keinen Fall hören und deswegen war Reggae immer eine gute Alternative. Die anderen Punkbands haben aber nicht unbedingt, es gibt so ein paar Ansätze bei The Clash, aber die haben nicht unbedingt diesen Reggae-Einfluss so stark in ihre Musik rübergenommen wie die Slits, die aber auch noch andere Einflüsse da zusammengeholt haben. Und deswegen finde ich, sind die Slits auch jetzt, wenn man rein musikalisch das betrachtet, eine der innovativsten Bands und nicht umsonst, finde ich, hört sich die Platte Cut, das erste Album der Slits, bis heute sehr, sehr frisch an, was man nicht von allen Punkbands sagen kann, nicht von allen Punkplatten.
Jetzt ist ja Viv Albertine nicht nur Gitarristin gewesen, sie hat später, nachdem sich die Slits aufgelöst haben, an einer Filmhochschule gelernt und auch mehrere Filme gemacht. Sie hat musikalisch dann auch als Solokünstlerin gearbeitet. Erfährt man denn in der Autobiografie von Viv Albertine auch etwas über ihren weiteren Lebensweg jenseits der Slits?
Auf jeden Fall. Das Buch hat eine A-Seite und eine B-Seite. Es ist also gegliedert wie eine Platte. Die A-Seite endet mit dem Selbstmordversuch von Tessa Pollitt, also auch recht traurig, denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist keine Erfolgsgeschichte, juhu, wir hatten ein tolles Leben, dann kamen die Drogen, dann war es ein bisschen doof, sondern die Viv geht da absolut ans Eingemachte. Und die erste Seite, da geht es vor allen Dingen um die Musik. In der zweiten Seite, Viv war dann so enttäuscht über das Ende der Slits, so mitgenommen, so ausgebrannt, ist ein Begriff, den sie benutzt hat, dass sie über 20, 25 Jahre überhaupt keine Gitarre angefasst hat. Und hat Film studiert, hat Filme gedreht, hat geheiratet, wollte unbedingt ein Baby, das klappte aber nicht und hat dann künstliche Befruchtungsversuche unternommen, die sehr, sehr zehrend waren, teuer, anstrengend für den Körper. Das waren die frühen Tage von künstlicher Befruchtung. Heute scheint das ja jeder zu machen, aber damals war das noch ein ganz andere Hausnummer. Und sie hat dann Gebärmutterhalskrebs bekommen, hat den überlebt und hat dann in der Nähe von Hastings auf dem Land gelebt, am Meer. Sehr schön, aber mit der Ehe ging es dann praktisch bergab. Und das sind Prozesse, die sie sehr nachvollziehbar und sehr teilweise drastisch schildert. Und das macht, und aber trotzdem auch immer noch lustig. Es ist toll, auch wenn die Ehehölle irgendwie sich immer mehr verdichtet. Es ist sehr lustig und in dieser Phase nimmt sie dann wieder die Gitarre und das endet ja damit, dass sie tatsächlich eine ganz hervorragende Soloplatte aufnimmt. Und zwar ein paar, die Slits haben sich in der Zwischenzeit wieder zusammengetan und sie auch eingeladen mitzumachen, was sie auch für eine Handvoll Konzerte getan hat, aber dann hat sie beschlossen, nee, sie hat keine Lust, die alten Stücke zu spielen, sie möchte ihre neuen Stücke spielen und ist da wieder ausgestiegen und mit ihrer Soloplatte getourt. Als Frau von inzwischen Mitte 50, was man ja absolut nicht ansieht. Aber trotzdem war sie damals eine Frau Mitte 50, jetzt ist sie 62 und das sieht man ihr immer noch nicht an. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man sich mit 20 auf eine Bühne stellt oder nach einem Hausfrauendasein von über 20 Jahren dann eine Gitarre nimmt und ganz allein so einen Bühnenabend mit Musik bestreitet. Ich finde, das ist schon toll.
Du hast die Erinnerungen von Viv Albertine aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und du wirst dieses Buch am kommenden Samstag in Leipzig in der Buchhandlung Drift vorstellen und daraus lesen. Wenn wir da auch abschließend nochmal einen Blick auf das Buch selber werfen, wie ist das denn geschrieben? Also ist das ein strenger Tatsachenbericht oder ist es auch eine Art literarische Erzählung? Also vielleicht einfach gefragt, was zeichnet das Buch für dich aus?
Es ist knackig frisch, hat ganz viel Humor. Sie redet nicht um den heißen Brei rum. Es ist was ganz anderes als diese Rockmusiker-Autobiografien, die den Markt teilweise überschwemmen, wo einfach nacherzählt wird, was kam, die erste Platte, dann kam der Produzent, dann kam der, bla bla bla. Das macht sie alles überhaupt nicht, das schenkt sie sich, sie überlegt sich, was wirklich wichtig war, was war für sie peinlich, was, wo hat sie daneben gelegen. Die macht sich da richtig nackig. Ohne dabei auf Skandalmeldungen aus zu sein. Also es ist nicht ein Skandalbuch, wo sie Leute bloßstellt und auch nicht sich selber bloßstellt. Aber sie lässt sich da wirklich entblößt sich ziemlich. Ja. Und das Ganze aber auch noch mit Humor. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Kunst. Und deswegen hat sie in England auch völlig zu Recht mehrere Preise für das Buch bekommen. Und ich freue mich sehr, dass es auf Deutsch erscheinen konnte.